Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und Oskar, nicht nur Trainingsauftakt am Nationalfeiertag. Wie hat es sich denn angefühlt, die Saison mit einem Feuerwerk zu starten? Falls ihr denn eins machen durftet.
Den ersten Trainingstag zumindest zu beenden. Also am 13. gab es bei uns in der Werk kein Feuerwerk, sondern nur in der Nachbarkommune. Aber am 14. war dann die große Brücke abgesperrt und es gab ein ohrenbetäubendes Feuerwerk um 11. Da war ich aber schon im Bett, ich habe es mir nicht angeschaut. Einer meinte nur, er ist aufgewacht und dachte, wir werden bombardiert. Also, ja, war aber wirklich gut für so eine kleine Stadt. Training war auch gut. Es war auch lustig. Ich hatte gefragt im Vorhinein, ich hatte ja nur 4 Wochen Urlaub, ob ich irgendwie was vorbereiten soll. Da ich meine, für mich alleine Richtungswechsel machen soll, meinte er, nee, alles gut. Geh einfach ganz normal joggen, mach so Intervalljoggen. Bin ich so im 5er-Schnitt so ganz entspannt gelaufen. Komme am ersten Tag an und direkt mal Vollkontakt, tackeln, Fitness-Drills hoch, runter. Also ich dachte, was geht denn hier ab? Dementsprechend habe ich auch gefühlt. Aber am zweiten Tag hat sich der Körper dann wieder darauf eingestellt und ist alles wieder ganz normal. Und ich muss echt sagen, mega happy jetzt sein. Richtig cooles, super Team. Jetzt am Freitag wurden irgendwie 4 Schweine geordert. Und die werden auf, ich weiß gar nicht, aus welcher Kultur das kommt, aber auf jeden Fall haben wir erstmal riesige Löcher in den Boden gegraben heute. Und Steine und Hölzer organisiert. Das heißt also, dass die 4 Schweine dann auch fürs Team Essen fertig sind, und Chicken gibt es wohl auch noch, also Hühnchen, und es ist auf jeden Fall sehr familiär hier. Was lustig war, dass wir also mitten einfach am Trainingsgelände so ein riesiges Loch gegraben haben mit Spitzhacken, und das war schon, aber gut, also ja, Team läuft.
Hatten wir in der Bonne einmal, da hat es ein Sponsor, also ein Bauunternehmer hat das an der Baustelle, hat sowieso die Grube gegraben, und dann haben wir gesagt, nee, also bevor wir hier irgendwas reinfüllen, erstmal Schwein rein. Was eigentlich ganz. Aber es war am Ende echt lecker. Also das Ding hat ja irgendwie dann.
Ja, ich habe auch gefragt, wird es dann wenigstens gesalzen oder sowas? Also was macht ihr da irgendwas rein?
Ja, so ist ja dann mit Kräutern und es wird ja dann quasi geräuchert. Es war schon echt lecker, muss ich sagen. Es war schon echt lecker. Es war dann ein wenig unangenehm, weil mir gegenüber ein Spieler saß von einem Amateurteam, der auf der Baustelle gearbeitet hat, der sich im Spiel gegen mein damaliges Team den Kiefer gebrochen hatte. Das war dann eine etwas schwierige Unterhaltung in vielerlei Hinsicht. Aber ansonsten sehr, sehr gelungener Nachmittag, muss ich sagen.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also es wurde auch schon angekündigt, es gibt wohl Kava. Es gibt wohl allerlei Leckereien, haben sich die Jungs, also das Teambuilding läuft. Auch gestern, ich bin ja erst 2 Tage im Training, erstmal haben wir den Geburtstag von Liam gefeiert, waren zu essen, wurde 26, der Lenz da auch gespielt. Also schon echt krass, kenne ich so persönlich gar nicht, aber ich nehme mal fast an, dass es in so kleinen Städten hat man nicht wirklich eine Wahl. Also die Menschen, die Englisch sprechen, sind hier begrenzt.
Ja, das glaube ich auch.
Wobei, das überrascht mich, es gibt viele Engländer hier. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es nah an Paris ist, bezahlbar. Und es ist ja noch Weinregion. Ja. Wir sind ja noch offiziell in Burgund, was ziemlich krass ist. Also so Sarlea ist das, glaube ich, so eine halbe Stunde von hier. Da gibt es ja wohl noch richtig gute Rotweine, angeblich.
Da bin ich ehrlicherweise überfragt, das ist ein bisschen zu weit nördlich für meinen Gaumen. Aber kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber das ist ja eine Sache, die habe ich mich im Brief auch gefragt, wo die ganzen Engländer herkommen.
Die sind überall, die sind einfach nur glücklich, nicht in England zu sein. Oh, Bourgogne, ja. Bourgogne habe ich gesagt, ne? Oder habe ich Burgund gesagt?
Ne, ist das Gleiche. Ja. Also das eine ist ja nur das deutsche Wort. Ist ja.
Nicht, dass ich.
Spannend. Also, dass da so viele Engländer gibt. Aber ja, ich meine, es ist ja letzten Endes auch wahrscheinlich ein neuer Trainerstab, der sich auch etablieren will und ein gutes.
Ja. Ja, wenn du schon ansprichst mit Trainerstab, das ist unglaublich. Die Energie ist eine ganz andere. Also, wir trainieren wirklich hart, das muss man echt sagen. Die Trainings sind richtig hart, aber die Energie ist eine ganz andere, weil das sozusagen von oben so eine ansteckende, positive Art gelebt wird. Was weiß ich, da kommen die Trainer auf einmal rein mit irgendwie Wasserpistolen und schießen einen ab. Es ist einfach, bringt halt Spaß mit rein und ich sag mal so, deine Reaktion zeigt, das ist in Frankreich nicht normal. Also, wenn man sich mal einen Trainer anschaut, Pascal Papé, Jeremy Davidson, Arnaud Melat, Pascal Collazo und Christophe Orios. Also da bin ich anderes gewohnt. Aber es tut schon gut. Also es macht schon Bock. Um auch nochmal auf den Wein zu kommen. Es gibt eine Weinstraße wohl. Und da liegt eben auch, kommt man eben auch an der Wehr vorbei.
Spannend. Also freue ich mich in jedem Fall sehr darauf, das dann Ende des Jahres oder im Herbst zu machen. Da sind dann ja hoffentlich dann, also da sind wir dann über den Primeur hinaus und haben wir hoffentlich die ersten schönen Weine. Wir sind sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf. Es ist ein Bild, das immer auf Instagram gezeigt wird, aber das eine Bild, das man sieht, ist sehr schön. Also ich bin gespannt. Also normalerweise wird ja immer nur dieses eine Bild quasi von der anderen. Ist das die Loire? Die Nièvre.
Doch, doch, ist die Loire.
Ja.
Ist die Loire. Du hast einmal Loire und einmal die Nièvre.
Und quasi von der anderen Uferseite an der langen Brücke lang auf das Stadtpanorama wird ja immer nur dieses eine Bild gezeigt. Aber es ist ein sehr schönes Bild und ich bin gespannt, wie der Rest dann aussieht.
Ja, also du kannst dich wirklich freuen. Es gibt auch ein Café, das wird, glaube ich, auch für Engländer betrieben, das Café de Velo. Wie der Name schon sagt, ist das für Fahrradfahrer und das ist echt der absolute Hammer. Also so ein Café, das gab es halt, das ist auch besser gastronomisch, was es in Clermont gab, muss man einfach wirklich so sagen. Also kannst du frühstücken, kriegst du alles zu einer richtig guten Qualität, wie man das aus Paris eigentlich so kennt, so ein bisschen, oder auch aus Berlin, kennen wir alle diese Läden, ja, die so ein bisschen angehipstert sind. Aber es ist halt der Hammer, weil die ist halt von den Preisen, das kannst du halt nicht vergleichen. Kannst halt für 5 Euro frühstücken. Kriegst halt so Bio-Eier und so für 5 Euro, 6 Euro. Schön. Drei Stück, so ein Omelette, das ist halt absoluter Hammer. Ich meine, sonst ist die Stadt natürlich klein. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, hier eine Woche zu verbringen, glaube ich. Das könnte lang werden. Aber so, wenn man mit dem Fahrrad vorbeifährt, dann kann man sicherlich mal sich hier ein Airbnb mieten und vielleicht mal eine Nacht, 2 Nächte bleiben, aufs Rugby-Spiel gehen und dann weiterreisen. Das ist sicherlich angebracht.
Also der Zeitraum wird sicherlich länger, aber zum Rugby-Spiel werde ich in jedem Fall kommen.
Ja.
Was auch ein ganz guter Punkt ist, weil ich glaube, auch Nevers hat neben dem Kunstrasen die ein oder andere infrastrukturelle Änderung noch angekündigt. Ich meine, es hieß, dass das VIP-Zelt noch durch eine vierte Tribüne ersetzt werden soll. Wobei es in der Wehr ja wirklich sowieso spannend ist. Also das ist ja dieses VIP-Zelt hinter der einen kurzen Seite, was ja sowieso schon irgendwie hochgestellt ist, irgendwie auf Stelzen. Und die LED-Tafel ist ja auch noch davor. Es ergibt ja schon irgendwie Sinn, das ein bisschen zu trennen. Aber ich bin sehr gespannt. Aber Thema Stadionänderung. Eine lange News-Woche war es in Frankreich nicht, aber 3 Stadion-News haben wir auf die eine oder andere Art und Weise. Ich fange vielleicht mal mit der kleinsten an. Toulon hat Licht und Ton komplett erneuert. Das war ihnen ein eigenes Video wert, in dem sie hauptsächlich Bilder vom grünen Kessel in Saint-Étienne gezeigt haben, aus irgendeinem Grund. Da hört es dann auch schon wieder auf.
KI generiert.
Ich war überrascht. Also ich meine, ja klar, das Video war ein bisschen mausern. Ja, okay, Kinder dürfen wieder hier kostenlos rein. Übrigens, wir haben Licht und Ton neu gemacht und das bebildern wir mit Saint-Étienne. Ich sage, ja gut, wenn das jetzt bei euch noch nicht fertig und zeigbereit ist, dann lasst es halt weg. Also ist ja jetzt nicht so, verstehe mich nicht falsch. Es ist, meine, diese Diskussion, ob Toulon im Mayol bleibt oder was da passiert und dass Mayol vielleicht auch nicht mehr unbedingt den Anforderungen eines modernen Stadions entspricht aufgrund seiner Lage, die aus Rugby-Fansicht natürlich sehr, sehr schön ist im Stadtzentrum, aber aus Vereinssicht natürlich heißt, die Leute bleiben halt nicht im Stadion zu trinken und geben kein Geld bei uns aus, weil das können sie davor und danach in den Restaurants und Bars machen. Das wird sich ja nicht ändern lassen, aber zumindest irgendwie ja, bleibt ein bisschen modern. Ja, ich meine, am Ende des Tages trotzdem. Deswegen wirst du dir kein Ticket kaufen, weil die LED-Anlage erneuert wurde. Also ich zumindest nicht. Ich meine, es ist schön und du sagst sicherlich, ja cool, neuer Ton, endlich verstehe ich ein bisschen mehr, aber es ist am Ende nicht der entscheidende Grund, weshalb du dir ein Ticket kaufst.
Am Ende auch egal, Hauptsache das Sommerloch wird gefüllt, ja. muss irgendwas kommen. Ähnlich sieht es auch in Grenoble aus, die kriegen eine saftige Mieterhöhung, das kennt man auch aus Berlin, 30.000 Euro pro Spiel mehr, das sind also dann 150.000 pro Saison. Dazu gibt es noch eine nächste schlechte Nachricht, Sam Davis fällt bis mindestens Ende des Jahres aus. Naja, sie haben ja jetzt einen Deutschen,
ich wollte gerade sagen, ob das so eine schlechte Nachricht ist. Für Grenoble, ja, für aus deutscher Perspektive vielleicht nur bedingt, auch wenn ich, wenn man ehrlicherweise sagen muss, es ist wahrscheinlich für ihn zu früh, um diese Lücke füllen zu können. Was ich noch sehr spannend fand, und da fehlt mir irgendwie so ein kleines bisschen die Kreativität, im Mietvertrag, Andi hat sich alles geklärt, Entschuldigung, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, in dem Mietvertrag neben neuen ist eine Option für 3 weitere Spiele drin. Und ich habe mich gerade überlegt, oder habe versucht zu überlegen, wo das dritte Spiel herkommt. Aber ja, klar, es ist das Relegationsspiel. Oder eben, wobei ein Spiel dann gegebenenfalls Viertelfinale, gegebenenfalls Halbfinale, gegebenenfalls Relegation. Also 3 extra Spiele, ja, es ergibt Sinn.
Wobei ich gerade gesehen habe, dass wir uns, glaube ich, verrechnet haben, weil 30.000 pro Spiel.
Bei 15 Spielen.
150 pro Saison. Das ist 3.000 pro Spiel oder 30.000 pro Spiel?
30.000.
30, 60 pro Spiel.
So wie ich es verstanden habe, ja.
Okay.
Vielleicht war es auch ein Tippfehler in der Meldung.
Das sind ja 15 Spiele.
Ja.
Ja, ja. Ich habe es mal gerade im Kopf durchgerechnet. Es gibt ja 15 Heimspiele. 15 mal 30 sind ja schon 300.000. Also 10 sind ja schon 300.000. Plus 150 wären ja 450.000.
Da besteht auch die Option, dass ich mich vielleicht einfach, dass entweder die Meldung die Null zu viel drin hatte, wo ich das eigentlich fast nicht glaube. Ich glaube eher, dass dann die Meldung diese 150.000 falsch hatte, weil wir haben schon von deutlich größeren oder von anderen Größenordnungen gespielt. Also die Stadt wollte ja eigentlich knapp 900, also mindestens 750.000, aber eigentlich 900.000 extra haben. Aber wenn wir sagen, wir haben zweimal 350.000, einmal von Grenoble, einmal von vom Fußballverein, dann kommt das ja mit den 700.000 hin.
Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, nee, aber es ist mir gerade nur, habe ich gerade mal im Kopf, er muss ja nur mal 10, eine 0 dran, dann 5, 15.
Ja. Ja, gibt vollkommen Sinn.
Egal, wir reichen das nach, wir machen das wie in der Bundespressekonferenz. Das reichen wir nach.
So oder so ist es für Grenoble erstmal schön, dass sie die Gewissheit haben, sie können in ihrem Stadion bleiben. Für viel mehr Geld. Die Stadt ist glücklich, weil sie sich durchgesetzt haben. Wir haben eine Woche vorher darüber gesprochen. Die Stadt saß auch einfach am deutlich längeren Hebel. Wir sehen das ja jetzt immer noch mit dem Versuch, das Stadion, ein Stadion zu finden für den ersten Spieltag. Ist ein bisschen. So richtig Ausweichmöglichkeiten gibt es für Grenoble nicht. Von daher, oder für den FCG. Von daher saß die Stadt ja auch am längeren Hebel. Also alles insgesamt nicht überraschend. Wo die Stadt nicht am längeren Hebel sitzt, ist Montpellier. Das Stade Yves Du Manoir, das einen neuen Sponsorennamen bekommen hat, den ich mir allerdings so nicht merken kann. Ist ja noch gar nicht so alt, noch keine 20 Jahre. Also 18 Jahre ist jetzt alt. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, dass Moda Altrad gerne eine neue Rugby-Stadt bauen würde, ein neues Trainingsgelände und Wohnviertel und alles drum und dran. Ja klar, er ist Bauunternehmer, das ist irgendwie genau sein Ding, aber er würde gerne, ich müsste überlegen, aber ich glaube, er hat von über 1 Milliarde Euro geredet, die er investieren möchte. Boah. In dieses neue Areal, und die Stadt hat gesagt, also großer, ne, eher nicht. Es ist sehr, sehr spannend, dass dieser Konflikt Moda Altrad tritt jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal zur Bürgermeisterwahl an. Wäre auch sehr gespannt, was passiert, wenn er tatsächlich irgendwann mal gewählt wird. so oder so haben sie sich entschieden, also meine, seine Drohung war ja unter anderem auch, wir spielen in Béziers die kommenden Jahre und was ja nicht alles schon geflossen wurde, aber sie haben jetzt auf Instagram und Facebook und Twitter ein Video veröffentlicht, in dem sie sehr dramatisch ein Video oder ein sehr dramatisches Video veröffentlicht haben, was so ein kleines bisschen, wenn ihr Kitchen Nightmares von Gordon Ramsay geguckt habt, stellt euch einfach die Restaurant Anfang der Folge vor, mit verrissenen Wänden und rumliegenden Stühlen und alten, ausgeschalteten Kühlschränken aus irgendwelchen Gründen. Ja, ein Zustand, der nicht mehr tragbar sei. Und ja, die Stadt hat sehr pikiert darauf reagiert und gesagt, also Leute, wir investieren hier jedes Jahr fast 2 Millionen Euro in dieses Stadion. Also vielleicht müsst ihr auch mal was machen. Ich meine, es ist ja, also dieser Konflikt zwischen Stadt und Verein spielt ja schon lange. Es geht ja allein schon darum, dass Altrad durfte das Stadion nicht kaufen. Er durfte am Ende auch nicht, durfte das Stadion auch nicht mehr seinen Namen tragen, sondern musste aus, hat andere Sponsorennamen gekriegt aus Korruptionsgründen. Von daher, dieser Konflikt spielt schon lange und das ist jetzt nur der nächste Schritt. Ich muss für meinen Teil sagen, dass das Stadion sicherlich, es ist kein Vorzeigestadion, es hat seine Vor- und Nachteile. Ich kann aber ehrlich, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass mir vor Ort große Mängel aufgefallen wären. Also ich kann von...
Ich war noch nie da, also ich kann nichts dazu beitragen.
Ich werde zur Verteidigung sagen... Das Stadion hat eine sehr, 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 sehr steile Tribüne oder sehr, sehr steile Tribünen. Und als Mensch mit Höhenangst war mein Blick vielleicht auch nicht immer auf die strukturellen Elemente gerichtet, sondern auch einfach irgendwo anders in Angst, irgendwo runterzufallen. Weil es ist schon wirklich eine steile Tribüne, was sehr, sehr schön ist, wenn man erstmal an seinem Platz angekommen ist, weil man halt wirklich eine gute Sicht, aber der Weg dahin ist nicht einfach. ja. Das
kenne ich aber aus Lyon, also dem Fußballstadion, wer da schon mal war bei Olympique Lyon, das ist, du sagst, die Sicht ist unglaublich, der Sound ist unglaublich, aber du musst erstmal richtig bergsteigen. Aber gut.
Du, ist ja wirklich, also muss man ja abwägen, wenn man erstmal an seinem Platz ist, ist ja kein Problem, ne? Dann bleibst du ja erstmal 2 Stunden sitzen. Aber im Idealfall.
Mindestens. Wenn wir schon bei 2 sind, da haben wir die Zahl schon. Ist fürs französische Rugby vielleicht gar nicht mehr so wichtig, aber spielt trotzdem eine Rolle. Wales plant wohl ein bis zwei Teams zu streichen. Warum ist das für uns interessant? Das ist natürlich, wenn man sich das Rugby, den Rugby-Markt anschaut, hat man das ja in den letzten Jahren schon mitbekommen, dass immer mehr walisische internationale Spieler auch in die erste, zweite französische Liga geströmt sind. Und so eine Entwicklung wird das natürlich nur bestärken. Umso besser, dass wir eben die GIF-Regelungen haben. Das bringt uns jetzt zumindest nicht in Gefahr, aber für die Jungs, die eben nicht GIF sind, ist es natürlich immer, immer kompetitiver, Plätze zu bekommen. Japan wird strenger, Frankreich ist schon streng und extremst kompetitiv und ja, das ist halt, ich weiß nicht, wieso du es siehst, Marc, aber fürs walisische Rugby vielleicht gut, einfach um die wenigen Ressourcen, die man hat, zu auf ein Team vielleicht zu konzentrieren oder auf 2. Weißt du denn, welche Teams gestrichen werden?
Ich glaube, es ging, also es wird, glaube ich, über die Ospreys und
Blues?
Ja, ich glaube, beim zweiten bin ich mir gar nicht so sicher, aber ja, Ospreys und ich glaube, Dragons oder so.
Okay, Dragons wäre krass, weil da haben wir gerade erst Ross Moriarty wieder unter Vertrag genommen.
Ja, Dragons würden mich am wenigsten überraschen. Weil das...
Echt? Würden dich am wenigsten
überraschen? Ja, die teilen sich das Stadion, haben den geringsten Zuschauerzuspruch, den geringsten Erfolg. Also Dragons würden mich halt am wenigsten überraschen. Meine Cardiff war schon pleite und ich glaube, auf Cardiff kann Wales auch verzichten, einfach weil du... Der Rugby-Markt in Cardiff wird ja schon durch das Nationalteam abgedeckt. Also da brauchst du vielleicht kein Team mehr. Aber die Ospreys, die gerade ein neues Stadion ziehen und umziehen, Scarlets, die ein eigenes Stadion haben, die beide Titel gewonnen haben, die beide lange Historie haben. Ich meine, klar, Cardiff Blues auch, ne? Aber ich bin so zwiegespalten, weil auf der einen Seite, dass es in Wales nicht rund läuft und das Budget für 4 professionelle Teams nicht da ist, ist ja keine große Neuigkeit. Darüber reden wir schon seit 10 Jahren eigentlich. Auf der anderen Seite ist es in der aktuellen Situation nie gut zu sehen, dass Rugby weiter schrumpft. Wie viele?
Wobei es in England ja wieder wächst. Also in England ist jetzt, ich weiß nicht, ob das durch ist, aber gibt es jetzt saudisches Geld? Gibt es Geld von Red Bull? Zumindest 3 Teams haben jetzt wieder richtig dicke Bankkonten.
Ja, ich meine, es wäre schön. Vielleicht wechselt auch Cardiff oder so in die englische Liga. Wird ja auch diskutiert. Ich glaube nicht dran, aber möglich wäre es. Ich meine, Cardiff ist auch nicht, also für Blues wäre es gut, für Bristol wäre es gut. Ich meine, Bristol hat letzte Saison ein Ligaspiel in Cardiff gespielt.
Ich habe es einmal kurz rausgesucht, einfach nur um die Fakten zu wissen. Im November wurden die Falcons zum Kauf angeboten und im April 2025 hat dann Red Bull das gekauft und hat das Ganze für 39 Millionen Pfund, also ungefähr 52 oder 53 Millionen Euro müssten das sein, gekauft und hat eben auch gesagt, dass sie die Schulden vom Club übernehmen. Schon eine stolze Summe, oder? Für die Newcastle Falcons. Hätte ich jetzt nicht bezahlt.
Ja, ich auch nicht.
Aber das Geld auch nicht. Aber.
Ja, ich meine, es ist... Newcastle hat ja noch ganz andere Probleme. Ich meine, mangelnder Fanzuspruch ist die eine Sache, das wurde mehr, als der Verein erfolgreicher war, als sie es heute waren, als sie erfolgreicher waren. Da waren die 3 Tribünen voll. Aber es ist natürlich, du hast den Kunstrasenplatz, der von 3 oder 4 Vereinen genutzt wird. So, also 2 Vereine und 3 Unis oder irgendwie sowas in die Richtung. Du hast diese eine Tribüne, die ja eigentlich keine Tribüne ist, sondern nur ein Clubhaus. Was ja auch super unprofessionell für einen Erstligaverein ist. Du hast ein Team, das seit Jahren kaum Spiel gewinnt. Du hast in Newcastle, du hast nicht die Nachwuchszentren, die südlichen Vereine haben. Gut, das hat Sale auch nicht, muss man auch in Fairness sagen, was auch ein Vorteil sein kann, dass sie keine Konkurrenz in ihrer Region haben. Das heißt, die Konkurrenz für Sale und Newcastle ist ja, wenn eher Rugby League. Es ist spannend. Also Red Bull weiß, wie man Teams erfolgreich macht. Und ich wäre sehr gespannt zu sehen, ob sie das auch mit den Newcastle Falcons schaffen. Aber es gibt eine ganze Menge Baustellen von Infrastruktur über Nachwuchsarbeit, über Marketing, über...
Ich glaube, wenn Red Bull 1 kann, dann Marketing.
Ja.
Man kann denen ja vieles vorwerfen, aber dass sie schlecht im Marketing sind, das gehört sicherlich nicht dazu.
Ja. Also ich werde in jedem Fall sagen, zur Güte, am Sonntag bei der Formel E in Berlin habe ich immerhin 2 Leute mit Newcastle Falcons Shirts gesehen. Und die haben zwar zusammengehört, okay, in aller Fairness, aber es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Newcastle-Fans im echt, also live gesehen habe. Also ich war ja...
Sie gibt sie, es gibt sie, du hast sie gesehen.
Ich bin fast gegen eine Säule gerannt, weil ich so überrascht war. Weil, ich meine, wie gesagt, Formel E auf dem Tempelhofer Feld war der letzte Ort, wo ich mit Newcastle-Fans gerechnet hätte.
Es war auf dem Tempelhofer Feld die Formel
E? Ja, jedes Jahr, seit 10 Jahren.
Auf dem Tempelhofer Feld, wo man so joggen gehen kann und so.
Ja, vorne auf dem Vorfeld, also vor dem Hangar, wo sonst auch, also wo auch Ärzte, die Ärztekonzerte und so sind. Okay. Ja, aber seit 10 Jahren, also in der zweiten Saison, also vom ersten Jahr war es auf dem Tempelhofer Feld, im zweiten Jahr war es irgendwie auf der, irgendwo da an der Allee der Kosmonauten oder so. Und seitdem wieder auf dem Tempelhofer Feld und die nächsten Jahre in jedem Fall auch.
Wildes Ding. Kommen wir zurück zum Rugby. Gucken wir nochmal auf. Kommen wir nochmal auf. Wollen wir zu sehr abschweifen. Wir haben ja gesagt, wir machen die Rückblicke und fangen wir mal heute ganz gediegen an. Das liegt auch daran, dass ich noch immer kein WLAN habe. Ich bin immer noch mit meinem Hotspot. Gute ist, ich lebe ja nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. Hier habe ich immer einen Handyvertrag mit 100 GB. Dementsprechend bin ich in der Lage, so ein bisschen hier dieses alles trotzdem aufzunehmen und hochzuladen. Aber übertreiben können wir es dann doch nicht und 3 Ligen wäre vielleicht auch viel. Deswegen den Rückblick auf die Nationalen. Marc hat das richtige Trikot schon an. Carcassonne, die Liga gewonnen im Finale gegen Chambéry. Für dich verdient?
Ja, am Ende natürlich, sie haben das Finale gewonnen, damit war es verdient. Sie haben sich rangekämpft. Also man muss sagen, so die Top 5 waren echt eng. Also das muss man schon sagen. Also es ist jetzt, natürlich hat sich es Carcassonne verdient, einfach weil sie es gewonnen haben, aber es gab auch andere Teams, die gegenwärtige Tendenzen, Rouen, die richtig stark angefangen haben und dann etwas abgebaut zum Ende der Saison. Carcassonne haben etwas schwächer angefangen und dafür richtig an Fahrt aufgenommen im letzten Saisondrittel. Aber ja, es ist natürlich schon für Chambéry, die ja nun über die ganze Saison eigentlich eine sehr konstante Leistung gezeigt haben. Und meines Erachtens sich auch oder das Finale hätten gewinnen müssen, wenn die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung, die meines Erachtens nicht ganz korrekt war, auch wenn das immer so eine fadenscheinige Ausrede ist, aber sie hätten es meines Erachtens gewinnen müssen. Und sie hätten es auch verdient gehabt. Gut, dieses Relegationsspiel gegen Aurillac, was sie dann mit 60 Punkten, naja, 50 Punkten Unterschied verlieren, spricht dann auch wieder Bände, ne? Es ist der Anfang einer Reise für Chambéry, die erste volle Saison im neuen Stadion. Es ist ein Anfang einer Reise, aber ja, am Ende verdiente Meisterschaft für Carcassonne. Also es hätte fast jeder der Top 5 sein können. Und sie haben es am Ende allein schon mit diesem Halbfinalsieg gegen Narbonne ja sehr, sehr eindeutig erspielt.
Auf jeden Fall, ich glaube, das ist das, was die Liga so besonders macht in der Nationalen. Das war vielleicht ja die einzige Liga dieses Jahr, die so spannend war, weil so viele Vereine eine Chance auf den Aufstieg eben hatten. Das Ganze ja auch honoriert worden mit dem ersten Mal einer Übertragung jetzt zu der kommenden Saison, dass eben alles standardisiert übertragen wird, eben auch die dritte Liga, zwar nur bei Rugbyrama, aber das ist ja immer ein etwas. Es ist kostenlos, es wird kostenlos sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist ja für die Liga eben ja perfekt. Das zeigt, auf welchem Weg sie ist. Ist eben auch viel Geld drin mit Vereinen wie Bourgoin, die Budgets bis über 10 Millionen haben. Also das ist dann schon doch ernst zu nehmen, wenn man sich anschaut, dass es in der zweiten Liga Vereine gibt, die 5, 6 Millionen nur in Anführungszeichen ein Budget haben. Ja, zeigt, was sich da entwickelt und dass wahrscheinlich auch ein Drittligist in Frankreich möglicherweise einen walisischen Erstligisten schlagen könnte, das würde ich gar nicht ausschließen. Aber gut, das wollen wir jetzt nicht, wollen wir nicht vertiefen, da haben wir sicherlich alle hier unterschiedliche Meinungen, vielleicht auch die Zuhörenden. Aber will ja niemandem zu nahe treten. Aber ich glaube, das ist das, was die Saison so herausgestochen hat. Gibt es denn für dich einen Spieler, der besonders herausgestochen hat, Marc?
Einige. Ich meine, ich habe natürlich in aller Fairness auch eine orange-schwarze Brille auf. Da führt kein Weg dran vorbei. Mein Verein ist Narbonne und da gab es mehrere Spieler, die wirklich positiv herausgestochen haben. Paul Besance war definitiv einer der Spieler, die ja so diese Dauerbrenner waren. Greg Fichten hat eine fantastische Saison gespielt. War ja auch so einer, wo du gesagt hast, naja, also der kommt direkt vom Montpellier. Der wird richtig reinhauen. Hat er auch. Clément Estérola auf der 2 hat auch eine fantastische Saison gespielt. Zwei, die ja, absolute Dauer, also die kaum ausgewechselt wurden, trotz erste Reihe Spieler. Gut bei Clément Estérola und ja, da ist er ja nicht alleine schuld. Aber als Hakler trägt er natürlich eine gewisse Mitschuld. Dass es Gedränge einfach, das Gedränge, die Gassen von Narbonne einfach eine Katastrophe waren und sie am Ende auch das ein oder andere Spiel gekostet haben. Das sind jedenfalls zwei Spieler, die für mich sehr, sehr herausragend waren. Ich glaube, bei Marc und Barreuil gab es einige Spieler, über die man nicht genug geredet hat. Insgesamt haben sie deutlich über ihren Möglichkeiten gespielt, das muss man auch sagen. Also gerade Otilio Kafutamaki hat eine gute Saison gespielt, finde ich. Aber gerade auch deren Belgier, die haben zwei oder drei Belgier, was ja Sinn ergibt. Also Lille ist ja quasi Belgien, aber auf dem Flügel haben sie einen Belgier und ich glaube noch eine erste Reihe Stürmer, die haben sehr gut gespielt, haben diese Leistung auch für Belgien hinterher bestätigt, muss man sagen. Longon darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, wobei es da auch so eine Dynamik war, die gerade am Anfang der Saison mit reingespielt hat. Es gab einige Spieler, die wirklich herausgestochen haben und am Ende, wie heißt der, Johnny McPhillip von Carcassonne, der definitiv der beste Zehner der Liga war, wenn nicht sogar einer der besten Zehner der ersten zwei Ligen.
Wenn du jetzt schon bei Carcassonne bist, für mich wäre es Clément Aizot gewesen, die Ecke, die aus Toulon gekommen ist, eigentlich eine dritte Reihe, dann auf die Ecke gestellt worden ist, weil alle wirklich alles umgehauen, umgetackelt hat, was es so gab, der jetzt den Aufstieg in die zweite Liga nicht mit angetreten ist, sondern ja in der dritten Liga bleibt, den Nice unterschrieben hat, was ja auch schon zeigt, was möglicherweise in Nice dann gezahlt wird, dass man eben sagt, okay, man geht in die sportliche Abenteuer in die zweite Liga nicht mit, sondern ja, bleibt drittklassig, aber in Nizza gibt es sicherlich auch schlimmere Orte als Nizza, wo das wahrscheinlich auch Auslegungssache ist. Aber ja, also ich glaube, das war so für mich der Spieler, der mich die Saison am meisten beeindruckt hat, einfach auch durch seine Stärke.
Ja, Carcassonne haben definitiv auch einige Spieler, die wirklich herausgestochen haben. Ich meine, man tut sich ein bisschen einfach, auf die üblichen Verdächtigen zu schauen. Vartangi Achobatze hat jetzt, glaube ich, auch bei einem Zweitligisten unterschrieben. Oder bei einem anderen Zweitligisten. Ich glaube, der verlässt Carcassonne auch. Sehr solide gespielt, von dem, was ich gesehen habe. Und ansonsten Romain Manquillan natürlich absoluter Leader, Etienne Hergent genauso. Thomas Monier, muss ich ganz offen sagen, will ich sagen, dass er eine gute Saison gespielt hat, aber ich bin mir ehrlicherweise überhaupt nicht sicher. Vom Gefühl her würde ich schon sagen, aber ich habe gerade keine Statistiken im Kopf. Aber eigentlich müsste er relativ viel gestartet haben.
Denke ich doch, oder?
Ja.
Aber wenn wir schon bei Carcassonne sind, ist auch das, vielleicht, dass wir dabei einmal kurz bleiben, auch die Transfers, die sie jetzt gemacht haben für die zweite Liga, irgendwie nochmal Timani geholt, der jetzt 38 ist, sein Bruder dann geholt. Beide, ja. Der ist eine 18, der andere 34. Und sonst eben auch nochmal einen 34-jährigen Gedrängehalb, auch schon Barry geholt, Tane Dakulua, haben dann also nochmal sich mit Erfahrung verstärkt, Jordan Politur auf Center, Sefanai Vawala 33 auf der Ecke und das geparkt mit ganz vielen jungen Wilden, die diesen Aufstieg klar gemacht haben. Ist echt eine interessante Kombination.
Ja. Du musst halt.
Bin ich echt gespannt.
Du musst halt wirklich schaffen, diese erste Saison zu überstehen, damit dann Ende des Jahres deine Sponsoren alle einplanen können, wie es im Jahr drauf wird. Also, dass sie alle ihre Budgets hochsetzen können, damit sie wirklich dann im Jahr drauf das entsprechende Budget haben.
Ich muss ja auch sagen, viel war ja auch nicht mehr auf dem Markt. Ne?
Ja.
Muss man ja fairerweise auch sagen. Wenn man dann aufsteigt, dann musst du irgendwie Spieler ranholen, die irgendwie zweitligatauglich sind.
Ja, aber weißt du.
Und die meisten sind dann halt schon weg. Ne?
Auf der anderen Seite, das sagst du so, aber. Und ich meine, das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Aber es ist jetzt nicht so, dass alle Vereine dieses Problem hatten. Also ich meine, ich denke jetzt gerade mal vor allem an die Transfers, die Narbonne jetzt auch teilweise echt spät im Transferfenster getätigt haben. Ich meine, allein in den letzten zwei Tagen mit Luca Bachelier und Apisai Nakalevu direkt nochmal zwei weitere Spieler von Perpignan geholt.
Haben insgesamt diese Saison bis jetzt 19 Spieler verpflichtet und haben über, das ist so krass, 33 Spieler abgegeben.
Ja, aber es ist, das, was sie geholt haben, ist wirklich, wirklich krass. Also, ich muss halt wirklich sagen, also Narbonne, was die für die nächste Saison für einen Kader aufstellen.
Was muss man auch sagen, einer der großen Sponsoren von der Bonn ist eben Gerard Bertrand. Und mir hat mal jemand gesagt, wenn der sich NRW't, also wenn der mal sauer wird und richtig Geld reinschießt, dann geht das ratzfatz.
Ja, ich befürchte so ein bisschen, dass es halt so ein Rattenrennen wird. Weil du hast mit Nizza, hast du einen Verein, die sehr gut rekrutiert haben. Muss man sagen, Chambéry haben einen guten Kader, Narbonne haben also nun mal nochmal
Roman ist
geholt.
ja auch noch da, ne?
Ja, also sie haben Narbonne hat geholt. Lucas Bachelier, der die letzten Jahre, also jetzt in der letzten Saison nicht mehr, aber davor Stammspieler in Perpignan war. Unter anderem Cameron Wright von Oyonnax, Laurent Lavergne von Brive. Ich halt von dem,
Ist guter Spieler,
ja.
guter Achter. War, mit dem habe ich in den Espoirs ab und zu zusammengespielt. Hat, glaube ich, weiß nicht, wie viele Spieler gemacht hat, aber ja, passt gut nach Narbonne, glaube ich.
Ja, Brandon Holder, der die letzten Jahre für BC und Oyonnax gespielt hat. Apisana Kalewu, Joris Pialo, der nicht höherklassig gespielt hat, aber zumindest den Verein schon gut kennt. Jan Darmon aus Colomiers ausgeliehen. Remy Di Pietro von Oyonnax ausgeliehen. Matteo Lalanne, der die letzten Jahre in Mont-de-Marsan gesetzt war, in der ersten Reihe. Es ist schon Dan Joost der dritte Wahl in Po war. Also ich muss schon wirklich sagen, also das, was Narbonne für nächstes Jahr aufgestellt hat, ist schon echt. Und an sich haben sie nicht wirklich wichtige Spieler verloren. Also Daryl Dyer ist.
Timani vielleicht. War schon gut.
Ja, aber ich finde schon, dass sie den. Ja, sie haben ihn jüngeren Spieler ersetzt. Zweite Reihe war aber für mich auch keine Problemposition in Narbonne. Hakler kannst du drüber reden mit Mehdi Bounedjema und Théo Lascoubet. Wobei ich ganz offen sagen muss, dass ich nicht
Ja.
glaube.
Und was man nicht vergessen darf, Marc, das ist ein richtiger Felix-Magath-Move. Du gibst 33 Spiele ab und holst 19 neue. Das ist also auch fürs Teamgefüge, da wird sich hier einiges mal verändern, denke ich doch.
Ja, wobei man bei den 33 sagen muss, dass da die Hälfte Espoirs waren.
Naja, also
Also.
ich würde sagen, bis Daniel Icapefin. Der Rest waren schon
Ja.
Profis. Oder?
Ja, also bis Platz.
Manche sind dann auch im Ruf in den Ruhestand gegangen. Der eine oder andere, du hast relativ viel Rente.
Ja, also
Aber.
das muss man halt gucken. Also ich glaube, das ist jetzt auch, also Charles Malet ist in Rente, Lopetit Temane ist auch relativ alt und der ist an Carcassonne gewechselt. Aber ansonsten, ich meine auch ein Gilles Bosch ist den Trainerstab gewechselt, der bleibt den Verein erhalten. Daniel Ipiefan war sowieso noch ausgeliehen. Übrigens, Fun Fact, sein Bruder ist olympischer Skier, also Skislalomläufer. Der ist für ich möchte den Senegal sagen, ich bin nicht hundertprozentig sicher, für den Senegal bei den Olympischen Spielen im Skislalom angetreten. Fun Fact über die Ikpefans.
Okay.
was das gebraucht hat. Aber ich meine, ansonsten, wie gesagt, du siehst es auch in den Vereinen. Théo Mias ist nach Cruissant gewechselt, also in die, was ist das, fünfte oder sechste Liga. Es ist so gut wie keiner ist höherklassig gewechselt, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Ich meine, auch ein Théo Lascoubet kannst du darüber reden, der ist nach Anglet zurückgewechselt. Der wird sicherlich auch nicht in der vierten Liga bleiben. Ja, also, da bin ich echt gespannt. Aber ja, Rouen wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Die haben ja letztes Jahr einen recht neu zusammengemischten Kader gehabt, die sich jetzt gefunden haben und dann mitspielen werden. Périgueux auch wieder ein Kandidat. Albi wird sicherlich auch wieder mitspielen. Bourgoin darf sich auch nicht nochmal so eine Saison erlauben. Ich glaube, das, was im kommenden Jahr sehr spannend wird, sind Suresnes und Massy, die ja im Jahr darauf fusionieren. Und
Ist es
das
durch?
ist meines Wissens nach durch, ja, die Profiabteilung. Und
Okay.
ich meine, das ergibt ja Sinn. Irgendwo, das ist ja auch so ein bisschen, dass die National ist halt dann doch irgendwie so eine Liga der Gegensätze mit einer klaren Tendenz, aber. Meine, du hast mit Rennes und Niort zwei Vereine mit klaren.
Also ich habe jetzt einmal gegoogelt so und hier im Le Parisien steht, dass es diskutiert wird.
Müssen wir vielleicht bin ich da auch schon ein bisschen.
Wird nachgereicht, vielleicht bist du auch schon besser informiert als ich.
also das, was ich gehört habe, ist eben, dass sie fest davon ausgehen, dass es passieren wird, aber es eben noch nicht formell durch ist.
Okay.
Aber das dann jetzt natürlich auch ein bisschen davon abhängt, wie es weitergeht, aber Siren und Massi sind so ein bisschen, wie gesagt, wirklich eine Chance haben die beiden Vereine alleine nicht, die beiden kleinsten, mit Abstand die kleinsten Stadien der Liga. Ich meine, selbst Niort, die ja nun sich doch für das kleine Stadion entschieden haben, haben ein deutlich größeres Stadion, vor allem als Massi, als Siren, aber auch als Massi. Siren hat ja nicht mal 1000 Plätze aktuell, die sie auch nicht ausverkauft kriegen, aber aktuell ja offiziell nicht mal 1000 Plätze. Tarbe ist aktuell noch so ein bisschen offen. Ich glaube,
aber Marc, wenn wir jetzt noch schon bei Niort sind, dann haben wir ja zwei Deutsche, das ist ja unser Team in der National, ne? Mit zwei Deutschen. Was glaubst du denn, wie es wird? Ich bin gerade mal auf die Internetseite gegangen. Hier ist das Projekt Cup 2028 für einen Niort Rugby Club Referent. Also, was nennt man das? Wie übersetzt man das für einen, wo er hingehört?
Ja.
Niort Rugby, da wo es hingehört. Hört sich doch produktiv an, oder?
Niort hat wirklich alle Chancen. Also Niort hat viele, viele Vorteile. Eine recht wohlhabende Stadt mit Sponsoren, die in den nächsten Jahren nicht unbedingt viel Geld verlieren werden. Also ist ja Versicherungshauptstadt Frankreichs. Ich glaube nicht, dass sie sich finanziell Sorgen machen müssen. Sie haben keine Konkurrenz in der Stadt. Der Fußballverein hat sich aufgelöst und jetzt in der was 9. Liga neu gegründet. Die haben bis vorletzte Saison haben die noch zweitklassig gespielt. Ja, mittlerweile vorletzte Saison. Also auch Niort hat gute Voraussetzungen. Sie haben jetzt auch einen neuen Trainerstab. Da muss man schauen, wie sich das entwickelt, wie schnell sich das findet. Aber es bleibt untenrum auch echt spannend, das muss man auf der anderen Seite auch sagen. Wie gesagt, Longon ist weg, Carqueren ist raus. Klar, ne? Aber es kommen mit. Also Rennes und Niort als Aufsteiger sind definitiv Kandidaten für den Abstiegskampf, auch wenn ich glaube, dass sie sich beide souverän schlagen werden. Aber Siren, Tarbes, Marc und Bereuil werden alle unten drin stehen. Und wir haben jetzt auch am Ende gesehen, der Relegationsplatz hat sich erst am letzten Spieltag entschieden. Da hingen Siren, Tarbes, Marc und Bereuil und Longon alle drin. Die hätten alle noch auf diesem Relegationsplatz landen können. Und am Ende diese 5-Punkte-Unterschied, die Longon auf Siren hatte, bis 40 Minuten vor Ende der Saison sah es noch anders aus. Ja, Und es wird untenrum oder im unteren Drittel wird es echt schwierig, aber ja, Niort wird sich sicherlich, ich bin mir sicher, dass Niort die Klasse wird halten können. Sind ja auch nicht irgendwie letzte Saison in der National 2 spontan irgendwie überraschend Meister geworden, sondern es war ja schon das dritte Jahr, dass sie oben mit dabei waren. Und da bin ich mir sicher, dass...
Ja, und vor allen Dingen kluge Transfers auch gemacht. Ja. Also viele Laien geholt aus La Rochelle, aus Toulon. Und dann eben sich dann da verstärkt, wo es das Geld eben möglich gemacht hat, mit Tim Menzel aus der zweiten Liga, mit erfahrenen Drittliga-Profis, die man in die dritte mit hochziehen kann. Junge Spieler auch aus Arcachon. Und da hat man halt auch viel verlängert. Ne? Also Michel hat ja auch verlängert immer und man hat 10 Abgänge und eben auch 10 neue Leute geholt, also wurde 1-1 ersetzt. Und ich denke doch, dass das dann nächste Saison reichen wird, hoffentlich zumindest.
Auch das denke ich auch mal. Sie haben.
Um vielleicht mal konkreter zu werden, Marc, wer steigt denn ab und wer steigt auf? Letzte Saison haben wir uns ja, ich habe gesagt, Carcassonne steigt auf und ich habe recht behalten.
Ja.
Ne?
Ja.
Du meinst ja, glaube ich, Rouen, ne? Oder meinst du sogar
Narbonne? Ich meinte Narbonne und Rouen, ja.
Ich meinte Carcassonne. Ich sollte recht behalten. Abstieg, glaube ich, war ja für uns alle, waren wir beide richtig, weil hat sich ja schon ergeben. Aber vielleicht die Tradition aufrecht zu halten, wer steigt denn ab und wer steigt auf? Wenn du nochmal in den Spiegel guckst, sagst du, willst du nochmal Narbonne sagen?
Ja. Oder? Also für mich ist relativ, also Narbonne haben einen fantastischen Kader aufgestellt. Ich glaube, das haben wir in diesem Podcast schon mal erwähnt.
Hören die Leute zum ersten Mal.
Und der Trainerstab wirkt mit Jacques Delmas, wirkt auch ist etwas erfahrener als der vorhergegangen, ob es nur gut oder schlecht ist, einmal dahingestellt. Narbonne sind für mich der Favorit auf den Aufstieg, dicht gefolgt von Chambéry und Rouen. Für Périgueux ist es, glaube ich, noch ein, zwei Jahre zu früh. Und ich glaube auch Bourgogne-Bresse und Bourgoin sind aktuell nicht unbedingt in der Verfassung, um Aufstieg mitzuspielen. Von daher ist es für mich ein Finale zwischen... Ah, ich habe Nizza vergessen, ne? Oh, ich würde sagen, Finale zwischen Narbonne und Nizza, einfach weil das gute Tradition hat und Narbonne holt sich die Revanche für vor zwei Jahren.
Ja, dann sage ich mal so. Ich sage Nizza steigt auf, einfach weil zu viel Druck, zu viel Geld und man kann sich keine Pleite leisten eigentlich. Ich glaube, da ist man schon in Vollkasse gegangen, was so den manchen Spieler angeht. Und wobei das natürlich auch dazu führen könnte, dass man mit dem Druck nicht umgehen kann.
Ich glaube, es hängt in Nizza auch wirklich, Entschuldigung, in Nizza wirklich davon ab, wie zufrieden die gut bezahlten Profis sind. Weil es ist ja schon, also gerade mit Ousser Kassim zum Beispiel, der offiziell da schon da ist, aber eigentlich schon seinen Monat mit anderen Vereinen liebäugelt, weil er auch mit der Bezahlungsstruktur unzufrieden ist. Ich glaube, das hängt auch sehr davon ab, wie glücklich die Starspieler dann letzten Endes sind und was ihnen versprochen wurde.
Ob das Geld ankommt.
Ja. Naja, das ist ja die Sache. Also Kassim zum Beispiel sollte das meiste Geld ja gar nicht als festes Gehalt kriegen, sondern als irgendwelche Arbeitslosenversicherung, Versicherungsbetrug oder was auch immer. Betrug ist ein großes Wort, aber das, was eben oft gemacht wird über Chômage-Regelungen und das sollte ihm ja gar nicht, das Großteil seines Gehalts wurde ihm ja, also stand dann ja nicht mehr in seinem Vertrag als Gehalt drin. Und ich glaube, ja, darauf wird es dann sehr ankommen.
Ich kann dazu nicht so viel sagen, aber also ich krieg mein ganzes Gehalt, alles ganz legal. Das hat auch der Präsident mir nochmal gesagt, als ich hier unterschrieben habe, war das ihm wichtig, das nochmal zu erwähnen. Liegt vielleicht daran, dass es nicht überall so ist, aber ich glaube, ich habe noch ein paar Jahre Rugby-Karriere vor mir. Wenn das eines Tages dann mal vorbei ist, dann reden wir vielleicht ein bisschen offener darüber.
Ja, also das ist halt wirklich auch schwer.
Ja, wenn wir schon dabei sind, es gibt jetzt eine neue Regelung über Salary Cap. Du musst jetzt, also deswegen hatten wir eine Spielergewerkschaft, das ist eigentlich ganz lustig, und es soll wohl einen Streik geben und es wird einen Streik möglicherweise angedroht, was ich irgendwie auch krass finde, also glaube ich, wird nicht kommen, kann ich schon mal sagen. Aber wird wohl ein Streik angedroht, weil es gibt eine neue Salary Cap Regelung, dass man jetzt alles angeben muss. Weil wenn du, sag ich mal, du bist Anton Dupont, du wirst von Louis Vuitton gesponsert, dann wirst du ja von Louis Vuitton gesponsert, weil du Rugby spielst. Ja. Das heißt also, du musst es jetzt angeben. Was dazu führen wird, dass wir gar nicht wissen, wie die Regel ausgelegt wird. Das heißt also, im schlimmsten Fall gibt es dann ein oder anderen Team, was dann halt wegen diesem Salary Cap Betrug oder Überschreitung halt Strafen zahlen muss. Was natürlich keinen Sinn ergibt, weil, oder was eigentlich alles so interessant ist, weil, ich meine, ja, natürlich wirst du wegen des Rugbys, sag ich mal, gesponsert oder kriegst vielleicht von jemandem Auto gestellt, aber es ist ja kein direktes Gehalt offiziell, was du vom Verein bekommst. Also auf jeden Fall eine interessante Debatte.
Also ich glaube,
und was natürlich auch schlimm ist, dass dann die Vereine sehen, was du so an Geld bekommst. Das spielt dann, was du so an Geld auch aus anderen Einkünften bekommst, wo du Firmenanteile hast. Und dann kann der Verein ja auch sagen, hey, du verdienst schon so und so viel mit deinen Sponsorings, warum sollen wir die jetzt hier noch irgendwie um 2.000 oder 3.000 Euro netto verhandeln? Mal gucken, was daraus wird. Also da ist die Spielergewerkschaft auf jeden Fall dran. Jetzt für uns Zweitliga-Profis eher uninteressant, weil so viel Louis Vuitton und Volvic-Verträge habe ich nicht. Aber ich schaue mir das gerne an. Und bin natürlich wie jedes Jahr, habe ich meinen Mitgliedsbeitrag bezahlt.
Ich meine...
Vorbildlich.
Ich bin zwiegespalten. Also wir haben hier tatsächlich noch nicht drüber gesprochen im Podcast, ich bin zwiegespalten. Weil auf der einen Seite steht Jan Robert natürlich unter enormem Handlungsdruck als neuer Länderpräsident von den anderen Vereinen. Er wurde gewählt, um die Hegemonie und die Salary Cap Hegemonie von Toulouse zu brechen und er muss aktiv werden. Und eine Sache, die in der Vergangenheit, ich weiß nicht, wie es in Toulouse ist, aber es gibt Vereine wie Racing, wie Montpellier, die mit Sponsoring-Aktivitäten ihre Spielergehälter subventioniert haben. Also wenn bei Dan Carter war es zum Beispiel so, der hat ja irgendwie 1,6 Millionen Euro oder 1,2 Millionen Euro oder irgendwas in die Richtung pro Jahr verdient. Und davon war aber waren aber 400.000 Euro garantierte Sponsoring-Verträge über den Radiosender von Jackie Lorenzetti. Also das war also quasi gar kein Gehalt, sondern eben halt garantierte Werbeverträge und Sponsoring-Verträge. Und in Montpellier war es zum Beispiel auch so, dass sie bei mehreren Spielern eben gesagt haben, okay, wir zahlen dir das nicht als Gehalt, aber das kriegst du als Sponsoring-Verträge. In Biarritz war es zum Beispiel auch so, dass dann, ich weiß auch nicht, ob das damit reinzählt, dass sie bei gewissen Spielern, fällt gerade der Name von dem englischen Center nicht ein, der jetzt wieder wegwechselt, ist ja auch egal, dass sie bei allen zwei Spielern gesagt haben, okay, du kriegst das nicht als Gehalt, sondern wir kaufen die Bildrechte und Namensrechte über eine Firma in Tahiti oder was auch immer. Und ich glaube, es geht halt wirklich darum, diese...
Ja, das muss man auch angeben. Das war auch in der Regel. Man muss jetzt angeben, wer vertreibt deine Bildrechte. Weil ich zum Beispiel, lasse mir meine Bildrechte immer von meinem Verein einfach abkaufen.
Ja.
Für eine kleine Summe, weil die kauft ja eh kein anderer. Also, wer will denn die kaufen, meine Bildrechte? Ja. Dann lasse ich mir ein bisschen, gebe ich das dem Verein und fertig ist. Also, keine Ahnung. Aber muss ja jeder selber wissen, wie es seine Bildrechte wert sind oder wie die vertrieben werden.
Aber das sind halt Dinge, die sind bisher alle nicht in Salary Cap reingefallen. Und
ist auch richtig so, oder?
Naja, das ist halt die Frage. Also
zumindest aus Spielersicht.
Aber es ist natürlich schon eine Sache, dass es eine Umgehung des Salary Caps ist, wenn du sagst, also der Spieler, von dem kaum bis jetzt jemand gehört hat, verkauft auf seine Bildrechte für 150.000 Euro über eine Firma auf den Virgin Islands. Das ist also es soll einfach erleichtern, diese Salary Cap Umgehung aufzudecken. Aber ja, es hat natürlich massive negative Effekte auf den Datenschutz der Spieler, auf potenzielle Gehaltsverhandlungen, auf alles eigentlich. Und ist natürlich auch nicht ganz vereinbar mit der ökonomischen Freiheit der Spieler, sich die Sponsoren zu suchen, die sie wollen. Ich glaube, es ist einfach eine Sache von Yann Roubert stand unter Druck und hat eine theoretisch richtige Entscheidung getroffen, die in der Praxis sehr schlecht umgesetzt wird. Und
ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Also muss ich, glaube ich, auch mal gucken, was das speziell alles heißt. Ich bin ja einfach nur Gewerkschaftsmitglied. Ich will da mich auch gar nicht als Vertreter oder sowas vom Club wählen lassen. Also da habe ich, muss ich ganz ehrlich drauf, diesen Versammlungen, das ist nicht mein Ding. Ist ja immer am gleichen Tag wie die Nu de Rugby, also die Nacht des Rugbys, gibt es davor immer die Generalversammlung der Spielergewerkschaft der Spieler, weil da eben viele auch sind. Aber man muss ja eben sagen, Gewerkschaft ist einfach wirklich, das ist halt genial. Also du bezahlst 100 Euro im Jahr, bekommst 70 Euro von der Steuer wieder und dann bezahlen die dir halt einfach ein Studium, was 11.000 Euro kostet. Also das ist halt das beste Investment, was man machen kann. Also deswegen, Gewerkschaft ist echt mega, ist top. Und die haben ja wirklich alles.
Ja.
Die haben dann zum Beispiel, was die anbieten, dass wenn du verletzt bist und du hast irgendwie eine Verletzung, dann kannst du dann von deren Doktoren oder Ärzten dir dann mal eine zweite Meinung einholen. Du hast kostenlose psychische Beratung. Das ist echt, also ich verstehe nicht, wie ich das rechnen kann, aber funktioniert ja anscheinend.
Ja, es ist ja prinzipiell, wie gesagt, sie haben ja vollkommen recht und ich glaube auch nicht, dass es zu einem Streik kommt, weil das verträgt der Rugby-Markt auch einfach nicht und ich glaube, das weiß die Gewerkschaft auch mehr als genug, dass sie sich das eigentlich als Sport nicht leisten können. Aber ja, sie haben mit ihren Bedenken natürlich vollkommen recht. Auf der anderen Seite kann ich zumindest den Ausgangspunkt der Liga verstehen. Man muss jetzt halt den richtigen Kompromiss finden. Und das ist dann jetzt, glaube ich, so die Aufgabe. Aber ja, wir werden sehen. Ich bin einfach nur gespannt, ob alle 14 Vereine zur neuen Saison der Nationale antreten. Tarbe ist ja immer noch so ein Thema. Sie haben versprochen, das läuft alles gut und sie haben alle Personalien gewählt und werden das Budget fristgerecht einreichen und haben ihre Veröffentlichungsvideos gemacht. Aber offiziell ist da noch nichts. Ne? Bin gespannt, dass im Moment der eine Kandidat, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob in zwei Wochen noch irgendwie jemand von dem, mit dem wir gar nicht rechnen, aus dem Off kommt und sagt, ach, übrigens,
Périgueux, das neue Stadion hat uns ruiniert und wir treten jetzt als neuer Verein in der 7. Liga an. Mal schauen. Es bleibt in jedem Fall spannend. Oskar, ich drück dir für die kommenden Wochen oder auf jeden Fall für die kommende Woche, bis wir dann wieder sprechen, liefer alle Daumen, dass du das Training überstehst.
Vielen Dank.
Wenn man deine Arme so sieht, würde man, glaube ich, in allen anderen Fällen die Polizei rufen, aber
Welchen denn? Den hier,
ja,
ne?
Ja.
Es wird heute ganz entspannt, wir fangen ganz entspannt an. Ganz entspannt fangen wir an. Ja.
Ich drücke die Daumen, dass du es gut überstehst und dass die Temperaturen auch mitspielen.
Am Freitag wird ja erstmal Schwein gegessen, von daher alles gut. Wird erstmal Teambuilding gemacht. Da hat man auf jeden Fall eine Motivation für die übermorgen und übermorgen. Immer die 4 Schweine im Kopf behalten. Die Schweinefolge.
Wir haben in dem Fall schon mal den Titel für nächste Woche und wir reden dann ein bisschen ausführlich über die Pro Ligue 2, es sei denn, es kommen gigantische News dazwischen, aber ansonsten eine ganze Folge für die Pro Ligue 2. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit.
Macht's gut, tschüss.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die 3. Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August. Und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen. Und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der 3. Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.